Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Tut Spur Wissen, hier ist Ursula Weidenfeld und wir machen heute wieder einmal den Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, was soll ich sagen? Überall häufen sich die Krisen, aber an der Börse merkt man gar nichts davon. Das ist verdächtig und deshalb gibt's immer mehr Experten, die vor einem Crash warnen. Und wenn man auf den Goldpreis guckt, dann könnte man ja auch denken, das glauben immer mehr. Das will ich gleich am Anfang mit meinem heutigen Gast besprechen. Eigentlich aber sind wir verabredet, weil wir über die Rolle von virtuellem Geld, genauer von Stablecoins, sprechen wollen. Das ist eine der spannendsten Entwicklungen im Grenzbereich von Geld und digitaler Wirtschaft. Und dazu will ich heute alles wissen, auch wie lange wir am Ende überhaupt noch Notenbanken und Geldpolitik haben werden. Ich bin wirklich froh, dass ich mich mit Florian Haider dazu verabreden konnte. Florian Haider ist der wissenschaftliche Direktor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung, SAFE, und er lehrt an der Goethe-Universität Frankfurt Finanzen. Hallo, Herr Haider.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Herr Haider, wir sind ja eigentlich verabredet, um über Stablecoins zu reden, aber ich würde schon ganz gern wissen, angesichts der Entwicklung auf den Finanzmärkten, bei den Börsen, da geht alles immer durch die Decke und man denkt aber, eigentlich ist doch Krise. Beim Gold geht es aber auch durch die Decke und man denkt, klar, ist ja Krise. Wie schätzen Sie das ein? Was passiert da?
Ja, in der Tat, das ist irgendwo ungewöhnlich, aber wahrscheinlich auch dem großen Weltgeschehen irgendwo zu schulden. Wir haben hier wahrscheinlich das Ende der ruhigen Phase, wo Amerika eine andere Rolle gespielt hat, als sie jetzt einnehmen will. Und das bringt alles durcheinander. Und dementsprechend gibt es auch Unsicherheit. Wobei es nicht klar ist, wer die Gewinner und Verlierer dieser vielleicht neuen Weltordnung sein werden. Ich glaube, wir stehen da gleich noch am Anfang.
Ja, aber Sie sind ja, wir haben ja einen Rekordstand nach dem anderen. Woher kommt's?
Wenn wir auf Aktienkurse gehen, ist es halt auch einfach so, wir stehen wahrscheinlich an wieder einer Zeitenwende, was die Technologie angeht. Und wir haben auch relativ niedrige Zinsen, die auch nicht wahrscheinlich hochgehen werden. Und das beflügelt Aktienmärkte traditionell.
Also Sie sehen keinen Crash und keine Panik kommen?
Ich würde das nicht ausschließen, aber wir wissen eigentlich, dass Crash, solange die nur in Aktienmärkten stattfinden, sind sie zwar nicht schön für die Beteiligten, aber sie haben keine Auswirkungen auf den Rest der Wirtschaft. Es wird immer problematisch, wenn Schulden, wenn also viel Fremdkapital, Leverage, Hebelwirkungen stattfinden. Und die sind nicht da, wenn jetzt meinetwegen der AI-Sektor eine Kurskorrektur erfährt.
Was sind denn Stablecoins?
Stablecoins sind sehr, sehr interessante Gebilde. Technisch gesehen sind das sogenannte Tokens. Können wir gleich darauf eingehen, was das ist. Die leben auf diesen Blockchains in, was sich Distributed Ledgers nennt, also in öffentlichen Verzeichnissen. So können wir gleich aufdröseln, was das ist. Aber bevor ich das tue, ist es eigentlich, wenn jemand was mit Bitcoin ein bisschen was anfangen kann, dann ist es im Grunde auch nicht viel anderes. Natürlich technisch ja. Das Besondere an den Stablecoins ist, dass sie eine Brücke zur physischen Welt schlagen, weil eine Einheit im Stablecoin, da garantiert jemand eine perfekte Umwandlung in ein physisches Finanzinstrument. Zurzeit in erster Linie US-Dollar in der Form von US-Staatsanleihen. Und damit ist es plötzlich was ganz was anderes. Zweierlei, es gibt keinerlei Kursschwankungen, weil es wird fixer Wert garantiert. Es wird also plötzlich wie Geld, wie etwas Wahres, wie Cash, wie was Sicheres. Und gleichzeitig ist die Brücke von der Kryptowelt zur physischen Welt geschlagen. Das ist das Besondere an den Stablecoins. Da muss man auch gar nicht wissen, was ein Token ist und was eine Blockchain, sondern dieses Besondere kommt wirklich durch diese Konvertibilität, dass es plötzlich also keine Kursausschläge mehr hat, wie Bitcoin oder Gold.
Also es ist so eine Art solider Bitcoin, wenn ich das richtig verstanden habe. Dieselbe Technologie wie diese Kryptowährungen, die enorm schwanken und in denen enorm spekuliert wird. Aber weil sie eben in der realen Welt mit realen Werten abgesichert sind, sind sie solide.
Genau, sie dienen unterschiedlichen Zwecken. Stablecoins sind ja deswegen erfunden worden, weil Leute wollen ja diese hochvolatilen Kryptoassets auch teilweise handeln. Sie wollen raus aus dem einen, rein in das andere. Vielleicht vergeht man eine Woche, bis man den einen Handel abgeschlossen hat, den neuen gefunden hat. Und in der Zwischenzeit braucht man irgendetwas, wo das Geld sicher verwahrt werden kann. Und das wird halt durch die Stablecoins wird das dargestellt. Und ursprünglich ist das ein Wechselmedium in der Kryptowelt gewesen. Das ist das super Interessante, natürlich sehr viel Berührungspunkte mit anderen Formen des Geldes und des Handels haben. Und gerade diese neuen Technologien nutzt, also dieses Blockchain, dieses Ledgers. Das wiederum ist das, was es besonders ist, was halt zum Beispiel im Zentralbankgeld oder im Giralgeld, das wir in der Wirtschaft haben, nicht so da ist. Deswegen ist es sehr faszinierend.
Also da, was ich jetzt verstanden habe, ist, Stablecoins sind eine Kryptowährung, aber ohne die möglicherweise hässlichen Eigenschaften von anderen Kryptowährungen. Was unterscheidet sie denn dann von echtem Geld?
Bevor ich darauf zurückkomme, glaube ich, Sie haben ein paar Sachen angesprochen. Da kann man oft sagen, bis jetzt. Also hässlich, darauf spielen Sie wahrscheinlich auf die Kursausschläge an, aber die hatten wir auch bei Gold. Also hässlich, wenn man mit hässlich meint, es ist im Versteckten, im Verborgenen, es gibt keine zentrale Aufsicht, dann sind wir bei dem Punkt, was es vom Geld unterscheidet. Weil tatsächlich diese Charakteristika dieser Technologie ist ja, dass sie auf der einen Seite öffentlich, dezentral, aber trotzdem sicher ist. Und in der Vergangenheit war das ja bei Geld so, um es sicher zu machen, muss es irgendwie reguliert sein und es muss vor allem eine Aufsicht geben oder eine Institution, jemand, der dafür gerade steht, wie eine Zentralbank oder auch eine private Bank, die hoffentlich ihr Geld gut verwahrt. Das haben wir halt bei den Stablecoins nicht. Wir haben nur ein Versprechen, dass jemand Ihnen, wenn Sie raus aus dem Stablecoin wollen, Ihnen ein anderes Asset gibt, aber eine wirklich Garantie, die Sie einklagen können, haben Sie nicht.
Also das Versprechen, für jeden Coin, den ich dir gebe, habe ich einen US-Dollar entweder in Form von Staatsanleihen oder von Guthaben irgendwo hinterlegt oder irgendwo im Tresor sozusagen eingeschlossen. Das konnte nicht immer gehalten werden. Sind dann eben Stablecoins doch nicht so sicher wie Geld?
Also das habe ich auch gehört und deswegen habe ich mir mal die Kurse der beiden großen Stablecoins angeguckt, die auch den Markt beherrschen. Also das ist Tether und Circle. Beides gibt es interessante Unterschiede zwischen den beiden, mit Tether being der Hauptakteur. Und die sind schon erstaunlich stabil. Also das ist schon die Kursschwankungen, die zum Beispiel im März 2023 waren, als die Silicon Valley Bank in den USA bankrott geht, was so der letzte größere Event war in diesem Sektor, waren die erstaunlich stabil. Also das waren zwar Kursschwankungen, ja, aber es ist nicht so, dass sie plötzlich für einen Dollar, der versprechen worden ist, 80 Cent nur bekommen haben oder 90 Cent. Also das war wirklich im 0,00-Bereich. Also man muss sagen, bis jetzt sind diese Dinger recht stabil, muss man fairerweise sagen. Und deswegen ist ja auch der jetzige Hype, der ja auch von der US-Wirtschaft angefeuert wird, und wir können auch darauf vielleicht ein bisschen spekulieren, warum das der Fall ist, aber Das ist schon was anderes als jetzt hier Bitcoin und Kryptowährungen und eventuell das Kaufen von Waffen im Darknet. Also das ist schon etwas, was sehr seriös genommen werden sollte.
Was sind denn die Vorteile gegenüber echtem Geld?
Also ich glaube, für Sie und mich wird es keinen Unterschied geben. Aber wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen sind, das in Südamerika, wo auch die Wirtschaft generell sehr nah am Dollar dran ist und Sie wollen eine Überweisung an ein anderes lateinamerikanisches Land machen, Kolumbien, und Sie gehen zu Ihrer normalen Bank, die das lokale Geld benutzt, dann ist das erstens wahrscheinlich langsam, dauert ein paar Tage. Erinnern wir uns früher, wenn Sie Geld in ein anderes europäisches Land überwiesen haben, hat es teilweise eine Woche gedauert. Und es ist auch teilweise sehr teuer, war es damals auch. Also es ist schon sehr, sehr, sehr teuer. Die Banken lassen sich das schon sehr, 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 sehr gut bezahlen, solche Überweisungen zu machen. Und es fällt halt weg. dieses.
Ah, ich kann also die Banken umgehen.
Sie können Banken und Regulierung umgehen. Ja, weil die Technologie ist im Endeffekt, und da müssen wir vielleicht jetzt doch nochmal zurückkommen, Ledger ist ein Notizbuch. Das ist wie ihre Kladde, wo sie alle Ausgaben und Eingaben vermerkt haben, wem sie Geld schulden. Das wird dann ausgestrichen, wenn sie so zurückgezahlt haben. Dieses globale Notizbuch, da müssen Sie ja aufpassen, dass das nicht irgendwie jemand in die falschen Hände fällt, der dann vielleicht noch ein paar Einträge dazu macht oder ein paar Wegsachen wegradiert. Und die Technologie ist halt so, dass das nicht passieren kann. Es gibt ganz, ganz viele Notizbücher, es gibt ganz, ganz viele Kopien. Im Grunde hat jeder eine Kopie davon. Und man würde sofort merken, wenn eine Kopie nicht mehr mit den anderen zusammenstimmt. Und dadurch ist es ein dezentrales System, das trotzdem sicher ist. Das ist diese wahnsinnige Innovation der Blockchain-Technologie, die weit, weit, weit über das hinausgeht, was jetzt Bitcoin oder auch Stablecoins repräsentieren. Das ist wirklich die Möglichkeit, Vertrauen dezentral zu schaffen, was ein Quantensprung ist.
Ist das den Notenbanken denn recht, dass es auf einmal sozusagen einen Nebenmarktplatz gibt, der an ihnen vorbei, an der Regulierung, die ja ihren Sinn auch darin hat, Finanzmärkte stabil, sicher und berechenbar zu machen, also an all dem vorbei, auf einmal ein neuer Markt für Geld da ist?
Kann es nicht sein. Und ich glaube, da ist genau der Knackpunkt. Also wenn wir uns mal kurz zur Einschätzung überlegen, eine klassische Bank ist ja auch dieses hybride Gebilde. Auf der einen Seite gibt es Geld aus, also etwas, was genauso gut ist wie ihr Euroschein, aber es ist ein Titel der Bank. Es ist nicht ein Titel der Zentralbank. Und die Regulierung, und dafür gibt es gute Gründe, warum das getrennt ist, warum die Zentralbank nicht alle Transaktionen in der Wirtschaft macht. Aber es wird halt sichergestellt durch Aufsicht und Regulierung, dass diese beiden Sachen für Sie als Konsument das ein und das gleiche ist. Und das ist halt im Moment für Stablecoins nicht gegeben. Es ist auch wieder ein privater Emittent, wie eine Bank. Das gibt etwas aus, was so gut ist wie Geld, weil es von anderen Leuten angenommen wird. Aber es ist im Moment völlig unreguliert. Und wie gesagt, wenn eine Bank pleite geht, dann haben sie eine Einlagensicherung. Das haben sie im Moment bei Stablecoins auf gar keinen Fall.
Wo sind da die Notenbanken betroffen?
Es gibt wahrscheinlich mehr Gründe, aber ich glaube, die zwei Hauptgründe sind erstens die Finanzstabilität, die wir schon angesprochen haben. Also nehmen wir an, Sie sind ein großer Finanzakteur und haben Ihr Geld in Stablecoins zwischengelagert und das Geld ist plötzlich weg, auch wenn es besichert ist. Reicht ja, wenn das auch schon 20% Verlust geht. Und Sie haben das Geld aber gebraucht, um irgendwelche Schulden zurückzuzahlen, die Sie dann nicht zurückzuschalen können. Dann machen Sie Default auf die Schulden. Und dann hat es diese Effekte wie eine Welle, die sich durchs Finanzsystem schwappt. Das ist wie, wenn eine große Bank plötzlich pleite geht. Jeder zieht sein Geld raus. Das ist übrigens die zweite Gefahr. Es muss ja noch nicht mal physisch tatsächlich der Stablecoin-Issuer bankrott gehen, sondern es reicht ja einfach die Furcht. Dann fängt jeder an, die Stablecoins zurückzugeben, will seine US-Dollars. Der Stablecoin-Emittent hat nicht genügend US-Dollars, beziehungsweise er muss sie dann verkaufen und damit ändert sich dann wieder der Wert der US-Dollars. Normale Banken haben auch US-Dollars. Also das Problem ist, die Stablecoins sind halt mit dem Rest der physischen Welt vernetzt. Das ist ja genau das, wo auch ihr Vorteil und ihres Neues ist. Und deswegen ist der erste Punkt, glaube ich, Finanzstabilität. Der zweite Punkt ist, dass im Moment die Stablecoins alle so weit über 90% Dollar denominiert sind. Und deswegen, wenn es jetzt Probleme, sagen wir mal, im US-Markt gibt und wir haben in Europa viele Transaktionen von Stablecoins abhängig gemacht, die aber alle mit Dollar hinterlegt sind, dann haben wir plötzlich Wechselkursrisiken, die wir nicht haben, wenn diese Firmen Euro benutzen, zum Beispiel für ihre Zahlungsverkehr. Also die Notenbanken sehen hier sehr, sehr starkes neue Risiken, was das Finanz angeht. Und eine Zentralbank ist ja immer der Lender of Last Resort, also derjenige, der dann im Endeffekt einspringen muss.
Wenn man weiß, dass das Kryptogeld in irgendeiner Form mit der realen Welt eben verbunden ist und das eben auch Risiken für die reale Welt sein kann und bedeuten kann. Über welches Risiko reden wir denn da inzwischen?
Also ich bin dankbar, dass Sie die Frage gestellt haben, weil tatsächlich glaube ich, wir leben auch gerade in einer Welt, in der Zeiten, wo sehr viel immer sehr, sehr heiß und sehr hoch gekocht wird. Tatsächlich sind die Stablecoins sehr, sehr klein im Moment noch. Also sie haben ein wahnsinniges Wachstum. Also ich habe mir die Zahlen auch ein bisschen rausgesucht. Es ist vielleicht auch gar nicht so einfach immer. Also man spricht ungefähr, diese Stablecoins haben ungefähr 200 bis 300 Milliarden an Volumen, also so viel von diesen Stablecoins gibt. Und es werden ungefähr 20 bis 30 Billionen pro Jahr an Transaktionen, also der Wert der Transaktionen, umgesetzt. Das hört sich jetzt erstmal viel an. Wenn Sie jetzt aber angucken, das war, und dadurch, dass die die Zahlungseinheit ist, kann man sich zum Beispiel angucken, wie viel Sichteinlagen halten denn US-Banken? Ne, also es waren 200 bis 300 Milliarden. Banken halten 18 Billionen an Sichteinlagen. Diese Sichteinlagen machen 100 Billionen pro Monat. Das heißt 1200 im Jahr gegenüber 20. Also Stablecoins sind nicht verschwindend gering, aber es ist nach wie vor ein absolutes Nischenprodukt.
Warum machen denn die Notenbanken nicht selber ein Stablecoin? Also wenn es sowieso eigentlich ja nur um US-Dollar geht und um Euros vielleicht noch ein paar Schweizer Franken oder irgendwann auch mal die chinesische Währung, aber warum machen die das nicht selbst?
Die Analogie, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, die Antwort ist auch gar nicht so offensichtlich. Also es gibt, glaube ich, auch zwei Ebenen, auf denen man sich nähern kann. Das eine ist, wenn Sie das machen würden, hätten Sie den Banken das Wasser abgegraben. Weil eine Bank lebt ja auch von diesem Giralgeld, das es ausgibt. Auf das zahlt es wenig bis gar keine Zinsen, ist also sehr billig und benutzt dann ihr Geld und leiht es weiter, worauf sie Zinsen bekommt. Also wenn das denn die Zentralbank machen würde, dann haben wir ja einen Großteil des Geschäftsmodells der Banken entzogen. Das andere ist natürlich, dass wenn Sie sowas machen, dann ist die Zentralbank plötzlich in alle Transaktionen einer Wirtschaft involviert. Und das wollen wir nicht. Wir wollen normalerweise, dass eine Wirtschaft dezentral funktioniert, weil mit dezentral mehr Informationen gewonnen werden kann. Deswegen funktioniert ja eine Planwirtschaft nicht mit einem einzigen Ministerium, das versucht alles zu planen, sondern wir wollen ja ein dezentrales Agieren, wo man gar, weil man nicht voraussehen kann, ist, wo gibt's Probleme, wo gibt's keine Probleme, wo tut sich was Neues, wo muss was Altes abgestoßen werden. Deswegen ist es auch überhaupt nicht sinnvoll, das alles immer in eine Hand zu legen.
Was bedeutet das denn für die anderen Notenbanken? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die argentinische Notenbank wäre oder die zyprische in Zeiten der Finanzkrise und ich hätte einen Markt, wo Leute ein Stablecoin auf den Euro ganz unbemerkt kaufen können, da würde doch dann wahnsinnig viel Währung aus meinem Land abfließen in der Krise in eine solche nicht kontrollierte, stabile Währung in großen Leitwährungen. Kann ich das dann noch kontrollieren als Notenbank?
Also paradoxerweise finden das ja viele kleine Länder gut, dass ihre Währung gepackt ist zum Beispiel, also in der Bindung ist zum US-Dollar oder weniger halt auch zum Euro, weil sie dadurch diese Stabilität haben. Das größte Problem ist, wenn ihre Währung dauernd fluktuiert und ihre Exporteure und Importeure gar nicht wissen, was für einen Preis sie morgen zahlen müssen oder wie viel einfach auch ein Lohnwert ist. Das Problem ist natürlich, dass wenn etwas passiert, dann haben sie nicht mehr die Freiheit, mit der Geldmenge oder den Werte des Geldes zu spielen. Also wenn etwas sehr, sehr stark gebunden ist an etwas anderes, normalerweise kann ja eine lokale Zentralbank sagen, okay, also jetzt unsere Wirtschaft geht's nicht gut. Wir machen jetzt das Geld ein bisschen billiger. Damit werden Kredite billiger. Damit stimulieren wir die Wirtschaft oder umgekehrt. Das kann man halt natürlich nicht machen, wenn in ihre Wirtschaft in einem kleinen Land jetzt sagen wir vom, der Welt, der Wert der Währung von den USA abhängen. Das geht natürlich dann nicht mehr. Also es gibt Vor- und Nachteile. Bei den Stablecoins würde ich jetzt noch dazu sagen, ist das große Problem der Regulierung. Wir haben etwas, das sieht aus wie Geld, es riecht wie Geld, aber es ist halt komplett dereguliert. Und wir wissen einfach nicht passiert, was haben Sie denn überhaupt für Rechte als Stablecoin-Holder? Also zum Beispiel die dominante Währung, Tether, sie sitzt in El Salvador und die Mutterfirma ist auf den britischen Jungferninseln incorporated, also eingeschrieben als Firma. Ja, wie kommen Sie denn da an ihr Recht, wenn was passieren sollte? Das ist, glaube ich, das größere Problem im Moment noch.
Also Sie würden als Privatperson keine Stablecoins investieren?
Das ist ja keine Wertschwankung. Also für den Privatnutzer im Moment ist Stablecoin komplett uninteressant und das sehen wir ja auch Privatnutzer halten kein Stablecoin.
US-Präsident Donald Trump hat eine eigene Währung auf den Markt gebracht und die USA insgesamt promoten ja ganz stark Stablecoins.
Ja, also was Donald Trump auf den Markt gebracht hat, das war im Endeffekt eine Sammelkarte. So muss man sich das vorstellen, wie damals seine Panini-Karten, die auch teilweise sehr teuer werden können, wenn sie die unbedingt haben wollen. Aber das kann man mit Geld nicht vergleichen. Aber in der Tat, der Stablecoin-Markt ist dominiert von den USA und wird auch sehr gepusht. Weil ja, das ist die Vermutung, dadurch, dass die in USA-Dollar gehandelt werden, müssen sie auch mit US-Dollar-Assets besichert werden. Darüber hatten wir ja kurz gesprochen.
Das heißt, die Leute kaufen mehr Staatsanleihen von den USA?
Indirekt ja, weil diese 200 oder 300 Billionen, die wir erwähnt hatten als Volumen, die müssen idealerweise komplett besichert werden. Das heißt, dort ist eine Nachfrage für 300 Billionen an US-Staatsanleihen, die es sonst nicht gäbe. Eine Nachfrage erhöht den Preis. Das heißt, US-Staatsanleihen sind teuer. Damit billig auszugeben. Sie kriegen sehr viel Geld. Der US-Staat kriegt sehr viel Geld und der US-Staat braucht Geld, weil er hat ein enormes Defizit und schon sehr, sehr viel Schulden ausgegeben. Das heißt, sie sind händeringend auf der Suche nach neuen Akteuren, die US-Staatsanleihen halten wollen. Deswegen wird es so gepusht.
Jeder will sie oder jeder redet drüber. Was ist denn das dann, wenn es eigentlich nichts ist, aber jeder das toll findet?
Ja, es ist natürlich im Moment auch das Thema des Tages. Wir haben ja schon drüber gesprochen, alles, was aus den USA oder von Trump kommt. Aber es ist natürlich auch, ein sehr starker Glaube einer gewissen Schicht, meistens männlich, technikaffin, jünger, die sich total in den technischen Details auch verlieren können. Das erinnert mich manchmal so ein bisschen, und ich bin alt genug, wie der Aktienhandel losging, grauer Markt, Derivate, Contracts for Difference. Also es hat dieses, oh, ich weiß was, und entweder du bist Teil dieses Circles oder du bist halt draußen, dann bist du ein Loser. Also diese Crypto-Bros, das ist schon eine gewisse Glaubensfrage, und das geht auch teilweise Hand in Hand mit, dadurch, dass die Technologie halt unabhängig von dem Staat existiert. Also es ist Geld, wo keine Zentralbank, keine Bank dahin steht. Das hat dieser libertäre Gedanke, Technologie löst unsere Probleme. Staaten sind sowieso etwas aus den 60er oder 50er Jahre oder aus dem vorigen Jahrhundert. Die machen Kriege und Technologie wird uns alle retten. Und das hat schon was Mystisches, fast schon Religiöses. Und das macht sicherlich die Faszination dieser Anlageklassen und dieser Thematik aus.
Und warum sind Frauen immun?
Oh, dünnes Eis, ganz dünnes Eis.
Passen Sie auf.
Ich glaube, Frauen sind nicht so affin auf diese testosterongesteuerten Hobbys. Also wir sehen ja auch weniger Extrembergsteigerinnen, weniger, also alles dieses Extreme, sehr männliche, sehr testosterongesteuerte ist Frauen wahrscheinlich fremd, sind ja auch teilweise, wir wissen, sind vorsichtiger bei der Geldanlage. Da ist noch sehr, sehr viel Vorsicht da. Und deswegen ist ja auch die finanzielle Bildung, zeigt ja uns auch, dass gerade bei den jungen Frauen Nachholbedarf ist, aber dass dort dann, wenn das Thema belegt ist, sie deutlich vorsichtiger und souveräner mit dem Thema umgehen als Männer, die halt gerne mal links und rechts nebendran rausschlagen.
Mensch, dann danke ich Ihnen jetzt nochmal für das Männerwissen, das Sie uns verabreicht haben. Und auch dafür und für den letzten Satz besonders, dass Frauen, wenn sie sich damit beschäftigen, wahrscheinlich auch die besseren Investoren sind. Dankeschön.
Sehr gerne.